Ja, wer ist dieser? In wessen Gewalt befindet sich dein Leben, befindest du dich? Ich möchte euch heute Morgen etwas fordern. Wir sehen, wohin es führt. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. In meinem Heimatdorf gastierte einst ein Zirkus. Da gab es Löwen, Trapezkünstler, Clowns, Jongleure, wunderschöne Kostüme. Ein Zirkusdirektor, es duftete herrlich süß nach Popcorn, Zirkusluft, Abenteuer und der großen, weiten Welt. Da gab es auch einen Seiltänzer, welcher hoch über unseren Köpfen hin und her balancierte. Schließlich wurde ihm eine Schubkarre hochgehoben mit einem dicken Sack Kartoffeln drin. Professionell, aber doch mit einigem Zittern, brachte er das Gefährt über das Seil. Und wir unten, wir Zuschauer, wir applaudierten alle wild. Das war eine Nummer. Der Seiltänzer beugte sich nach unten und fragte die Zuschauer, glaubt ihr, dass ich diese Schubkarre auch blind über dieses Seil kriege? Und alle klatschten wild. Schließlich hatte er gerade bewiesen, wie gut er seine Nummer im Griff hatte. Kein Zweifel, der konnte das auch blind. Sieh da, in der dritten Reihe, sprach der Seiltänzer, glauben Sie, dass ich das schaffe? Sprach er einen kleinen, rundlichen Mann an, der vorher gerade noch johlend applaudiert hatte und laut gejubelt hatte. Und der kleine Mann sagte, ja, natürlich, natürlich glaube ich das, und applaudierte wieder wild und begann wieder zu klatschen. Der Artist auf dem Seil kippte seine Schubkarre, der Sack Kartoffeln fiel platschend zur Erde, wandte sich an den kleinen Mann und sagte, na dann, herzlich willkommen, kommen Sie rauf, setzen Sie sich hin. Ich bringe Sie rüber. Weiß wie eine Wand ging der kleine Mann schnellen Schrittes aus dem Zuschauer raus und wurde nicht mehr gesehen. Wir Menschen glauben vieles. Was aber, wenn du plötzlich feststellst, dass du auf Gedeih und Verderb hilflos diesem Glauben ausgesetzt bist, ausgeliefert? Was, wenn du feststellst, dass dein ganzes Leben, dein Leben in der Hand eines anderen liegt? Markus 4, 35 bis 41. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn so, wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, so dass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Markus schildert uns in seinem Evangelium sehr direkt und ohne große Schnörkel aus dem Leben von Jesus. Er beschreibt, wie Jesus predigt, heilt, Dämonen austreibt und Sünden vergibt. An diesem Tag hatte Jesus von früh bis spät am See Genezareth gepredigt. Es ging um das Reich und die Herrschaft Gottes. In vielen Gleichnissen hat Jesus es versucht zu erklären, wie groß Gott und wie allmächtig dieser Gott ist. Und dass selbst die Elemente Gott gehorchen. Nun ist es Abend. Jesus ist erledigt und zeigt sich vollkommen menschlich. Er ist erschöpft, müde, will Feierabend. Es dauert auch nicht lange und Jesus schläft, den Schlaf des Vertrauens und Glaubens. Er macht sich keine Sorgen, er ruht in Gott. Psalm 4,9 sagt dazu, ich lege mich in Frieden zum Schlafen hin, denn du, Jahwe, allein hüllst mich in Sicherheit ein. Er wusste sicher, dass da noch eine Vertiefungslektion für seine Jünger wartete. Aber er nutzte die Pause weise. Er schlief. Das Boot steuert vom Ufer, von den Menschenmengen weg, mitten auf den See hinaus. Der See Genezareth ist 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. Dominik hat es bestimmt gemerkt. Zum Vergleich, der Bodensee ist an der breitesten Stelle etwa 14 Kilometer breit. Manche halten diese Erzählung von einem so turbulenten Sturm auf diesem See für erfunden, weil dieser See gerade mal 50 Meter tief ist. Doch dieser See liegt 220 Meter unter Meereshöhe und ist deshalb besonders anfällig für die kalten Winde, die aus der Golanhöhe herabziehen und die Meeresfläche wirklich aufwirbeln können. So entstehen unerwartete Stürme mit so 6-7 Metern Wellen. Die sind heftig. 7 Meter, da sind wir. Da oben. Stellt euch das Auftreten dieser gewaltigen Winde vor. Ihr sitzt im Boot, es ist Abend, ihr seid müde. Eigentlich war die Überfahrt als Pause gedacht, so die Ruhe auf dem See. Und dann kommt der Sturm. Und er kommt richtig. Das muss heftig gewesen sein. Einige dieser 12 Jünger, die da Angst kriegten, das waren Fischer. Das waren keine Landratten, das waren Fischer, die waren sich das gewöhnt. Aber die haben Angst bekommen. Das Boot wird hin und her geworfen und völlig unkontrolliert stürzt es in die Wellentäler hinab und von Steuern konnte wohl längst keine Rede mehr sein. Und inmitten dieses Sturms schläft Jesus. Da kommt schon mal Ärger auf, nicht? Wenn unser Leben in so einem Sturm so richtig geschüttelt wird, die Steuerung längst unmöglich und Gott da auf dem Kissen einfach schläft. Nicht antwortet. Unsere Gebete scheinbar ungehört verhallen. Wir verstehen die Jünger und ihre Wut. Oh, Entschuldigung. Rabbi, ist es dir eigentlich egal? Herr, ist dir mein Schicksal eigentlich egal? Mein Ergehen? Mein Schiff sinkt. Ich habe da Wasser. Ist es dir egal? Die Jünger verstehen Jesu Vertrauen und Glauben nicht und ärgern sich über seine vermeintliche Sorglosigkeit. Jesus wird geweckt. Schweig, sei still, herrscht er den Sturm und die Wellen an. Augenblicklich ist es Totenstille. Der eben noch müde, erschöpfte Mensch, der Rabbi, der da schlief, ist plötzlich nicht mehr nur Mensch. Da ist Gott. Und dieser Gott gebietet seine Schöpfung. Herrscht über sie, befiehlt ihr Ordnung und Ruhe. Entgeistert sehen die Jünger ihren Rabbi, den sie doch so genau zu kennen meinen, an. Wer ist denn dieser? Er gebietet den Kosmos, als wäre es nichts. Ruft Wind, Wellen, Elemente zur Ordnung, unterwirft sie mit zwei Worten, seinem Willen und dem Gehorsam. Das Wunder ist getan. Jetzt aber, die Jünger befällt jetzt plötzlich eine ganz andere Angst. Gerade eben noch war es die Angst im Sturm, in der Not. Oh oh, da ist Wasser. Jetzt kommt eine andere Angst. Kalte Panik. Wer ist das? Markus betont diese Panik in seinem Evangelium mit einer griechischen Doppelung. Das ist eine Eigenart. Da steht also etwa, direkt übersetzt, von Furcht gepackt, fürchteten sich vor der Angst. Also noch mehr Angst kannst du in diesen Satz nicht reinpacken. Die Jünger hatten Angst. Vor was hatten sie denn jetzt so Angst? Sie hatten doch ihr Wunder. Sturm, Wind und Wellen waren mucksmäuschenstill. Vor einer Sekunde auf der anderen war der See wie ein Spiegel, so glatt war er wohl zuvor noch nie. Ruhe. Das wollten sie doch. Dafür weckten sie doch ihren Rabbi. Ruhe im Sturm. Was lässt sie denn nun so panisch reagieren? Wer ist dieser? Wer ist das nur, dem sogar Wind und Wellen gehorchen? Trotz den Gleichnissen, die sie den ganzen Tag gehört haben, haben die Jünger noch nicht erfasst, mit wem sie es hier zu tun haben. Jetzt erleben sie es, direkt am eigenen Leib. Und ahnen zum ersten Mal, dass die Elemente, der Kosmos und ihr Retter irgendwie verbunden sind. Ihr Rabbi, dieser Mensch, der für sie sorgt, sie rettet, steuert derselbe auch die Elemente? Ist er etwa auch Herr über das, was ihnen widerfährt, was ihnen geschieht? Je mehr sie über die Vollmacht und Allmacht ihres Rabbis Jesus begreifen, desto wahrscheinlicher wird diese Ahnung. Da ist was dran. Aber auch schwieriger die Antwort auf die Frage, mit wem habe ich es da zu tun? Wer ist das? Wenn du glaubst, wenn du weißt, dass Gott vollmächtig ist, allmächtig, dein Retter, wenn du weißt, er ist dein Retter, ahnst du, dass dann damit dein Retter auch jener ist, der die Stürme in deinem Leben, das Leid, die Not, das Warten, die Wüste zulässt, erlaubt, schickt? Dass dein Retter Geber, Planer, Ursache, Ziel und Retter in einem ist? Psalm 46, 9 und 11 sagt, kommt her und schaut die Werke des Herrn. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Wer ist das? Wer ist dieser, der dein alles in seinen Händen hält? Dein nächster Atemzug, dein nächster Herzschlag, der dir in jeder Situation zur Seite steht, dich trägt, dich hält, dich beschirmt, dir immer und immer und immer wieder den nächsten Atemzug schenkt. Ist dein Lebensschiff gut selbst steuerbar? Durchschiffbar? Kann Jesus da hinten im Heck auf dem Kopfkissen ruhig schlafen? Du meisterst alles alleine? Gratuliere, deine Stürme sind noch ein sanftes Bröseln. Oder du bist bald am Ende deiner Kräfte, weil du so unbedingt krampfhaft versuchst, das Steuer von deinem Lebensschiff noch so festzuhalten in Situationen, die eigentlich längst unsteuerbar sind. Kennst du aber in deinem Leben diese Panik der Jünger? Nicht die Sorge oder die Furcht im Sturm, um das Wohlergehen in der Not, im Mangel, sondern diese kalt schwitzende Panik, die dich befällt, wenn du feststellst, dass du die Kontrolle verloren hast. Du hast keine Kontrolle mehr. Dein Lebensschiff vermeintlich völlig unkontrolliert umhergeworfen wird. Situationen in deinem Leben, die völlig außerhalb von deiner Kontrolle liegen. Diese kalte Panik, die einem beschleicht über diese vermeintliche Kontrollverlust, dieses Loslassen, ich kann gar nichts mehr tun. In schwindelerregender Höhe plötzlich feststellen, dass man nun doch in dieser vermaledeiten Schubkarre sitzt, wo zuvor der Sack Kartoffeln war und so gar nichts daran ändern kannst. So völlig ausgeliefert, still aushaltend, nur nicht bewegen. Die Bibel nennt das harrend. Gespannt, unbewegt und hoffend auf Gott und seine Gnade und Erlösung wartend. Psalm 130,7 sagt, harre Israel auf den Herrn, denn beim Herrn ist Gnade und Erlösung in Fülle. Hast du dir das je überlegt? Weißt du, wem du dich als gläubiger Jünger ausgeliefert hast? In wessen Gewalt du dich befindest, du und dein Leben? Ende dieser Woche musste eins unserer Kinder ins MRI, ins Kopf-MRI. Es wuchert etwas und die Ärzte wollen wissen, was genau es ist und was man da tun kann. Ich vertraue den Ärzten, lege mein Kind und dessen Gesundheit in ihre fähigen Hände. Aber eigentlich liegt die Situation absolut nicht in meinen Händen. Eigentlich ist die Situation völlig außer Kontrolle. Festhalten, harren. Warten kann ich nur auf Gott, meinen himmlischen Vater. Wie erstarrt, harre ich, glaube ich fest, dass er alles in seiner Hand hält. Auch die Gesundheit, der nächste Herzschlag, der nächste Atemzug meines Kindes. Freitagabend gab es Bescheid. Es ist nichts Bösartiges. Wir haben einen großen Gott und einen gnädigen. Aber dieses absolute Wissen, dieser Glaube, welcher Jesus bei den Jüngern in seinem Boot vermisst, ist der Glaube, dass selbst wenn es bei meinem Kind nicht so ausgegangen wäre, wie ich es mir gewünscht habe, selbst wenn es nicht harmlos oder sogar inoperabel wäre, Gott es dennoch gut macht. Es dennoch gut ist. Weil ich zutiefst überzeugt bin und glaube und vertraue, dass ich nicht alles verstehen kann, und er dennoch zu seinem Wort steht. Die Stürme, die er schickt, sie lassen mein Schiff wanken. Aber weiß ich, dass er da ist? Weiß ich, wer da ist in meinem Boot? Psalm 100, Vers 4. Tretet ein durch seine Tore mit Dank. Kommt in seine Höfe mit Lobgesang. Dankt ihm, preist seinen Namen. Der Herr ist gut. Für immer bleibt seine Güte und seine Treue von Generation zu Generation. Deine Güte, Herr, reicht bis an den Himmel, deine Treue bis hin zu den Wolken. Menschen und Tieren hilfst du, Herr. Wundervoll ist deine Güte. Im Schatten deiner Flügel suchen Menschenkinder Schutz. Jesaja 55, 8. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege nicht wie meine, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Gott ist gut. Auch wenn seine Wege und seine Pläne nicht diejenigen sind, welche ich geplant, erwartet oder erhofft habe. Es gibt nur einen, der gut ist. Jener, der das Maß aller Dinge ist, weil er alles erschaffen hat. Es ist eben nicht erledigt, wenn der Sturm sich legt, Wind und Wellen still sind, das Wunder geschah. Es ist nicht erledigt, weil eben da das Wachsen beginnt. Das Fragen und die Erkenntnis, wer ist dieser? Wen habe ich da in meinem Boot? Hier an dieser Stelle, wo wir mit unserem ganzen Sein Gott ausgeliefert sind, ihm vollkommen vertrauen müssen, unser Leben komplett in seiner Hand wissen und jede Kontrolle ihm überlassen. Können wir da dennoch daran festhalten? Wissen wir, in dem Moment wissen wir, dass er gut ist? Dass es gut ist? Weil er es tut, weil er da ist? Weißt du das ganz sicher? Vertraust du ihm, seiner Allmacht und seinem Plan für dein Leben? Auch wenn die Lösung, das Wunder, nicht das von dir geplant ist, nicht das, was du wolltest? Hältst du es aus, gerade dann, in diesem Ausgeliefertsein, in dieser Spannung zwischen Angst und Kontrollverlust, auf Gott zu harren? Zu vertrauen und zu wissen, dass Gott auf deiner Seite steht, gut ist und selbst die in deinen Augen schlechte Lösung sein guter Plan für dich ist. Die Welt sieht sich hilflos den Gefahren, dem Schicksal ausgeliefert. Ihr Schiff schlägt hin und her. Aber du und ich, als glaubende Jünger, als mit dem Heiligen Geist erfüllte Nachfolger Jesu Christi, wir haben keinen Kontrollverlust. Gott ist am Steuer. Nur, wer ist das? Wer ist dieser, dem sogar die Elemente der Kosmos gehorcht? In wessen Gewalt befinde ich mich eigentlich inmitten dieses fast unaushaltbaren Ausgeliefertseins? Wer ist dieser, der in mir wohnt, es gut macht und mich immer wieder staunen lässt ab seiner unvorstellbaren Größe und Allmacht? Petrus 2, 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz. Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Gott hat weder Anfang noch Ende. Wir werden ihn niemals völlig begreifen oder beschreiben können. In ihm nahm alles seinen Anfang und er hält alles Ende in seiner Hand. Ohne ihn und seinen Willen gibt es nichts. Ohne seinen Willen zur Erhaltung würde alles zu Staub zerfallen. Nichts bliebe bestehen. Seine Allmacht reicht so weit, dass er uns die Ewigkeit geschenkt hat. Jesus hat den Tod besiegt. Gott ist der, der die Toten aufweckt, der da lebendig macht, die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Römer 4, 17. Kannst du das begreifen? Kannst du das erfassen? Wer ist dieser? Wer ist das, der dein und mein Leben völlig in seiner Hand hält? Jegliche Herrschaft darüber, in jeder Situation fest im Griff hat. Selbst in den für uns längst unsteuerbaren. Unabhängig von allem, was wir in diesen unkontrollierten Situationen fühlen, beginnt geisterfülltes Vertrauen. Wo wir begreifen, dass dieser allmächtige Gott deshalb der Allmächtige ist, weil er mächtig ist, alles für mich zu tun. Sich die Frage zu stellen, wer ist dieser? Wer ist das? Heißt anfangen zu begreifen, dass der allmächtige Gott mein Gott ist. Weil er all dessen nicht nur mächtig ist, sondern auch alles für mich tut. Alles für mich getan hat durch seinen Sohn. Er ist nicht nur Mensch geworden, er hat auch die Kontrolle über sein menschliches Leben völlig dem Menschen abgegeben. Als Baby war er hilflos und pflegebedürftig. Und dann wieder als Geschlagener, Verspotteter, hängend an diesem Kreuz, das du und ich mit unserer Schuld gebaut haben. Aber eben unseretwegen blieb er an diesem Kreuz hängen. Gab die Kontrolle über sein menschliches Leben dem Menschen ab und triumphierte als Sohn Gottes über den Tod, der uns erwartet hätte. Unseretwegen tat der Allmächtige alles. Für dich. Wer ist dieser, dem du glaubend und vertrauend die Kontrolle über dein Lebensschiff abgibst? Wer könnte ihn richtig oder vollkommen beschreiben? Keiner. Niemand. Daher lasse ich die Predigt heute mit dieser Frage offen enden und ich gebe dir die Frage in die Woche mit. Wer ist dieser? Wer ist das, der mein nächster Herzschlag ist, mir meinen nächsten Atemzug gibt, der einen guten Plan hat, dessen Lösungen und Wunder nicht immer meinen Plänen entsprechen, der aber dennoch immer auf meiner Seite steht? Wer ist dieser, dem alles gehorcht? Aus dessen Hand wir alles empfangen und selbst das, was wir so nicht geplant hatten, was nicht das ist, was wir haben wollten. Wer ist das? In wessen Hand habe ich mein Leben ausgeliefert? Die Suche nach der Antwort auf diese Frage wird wohl länger als die Woche dauern. Aber antworten können wir dennoch. Und ich möchte dich persönlich einladen, in dieser Spannung zwischen Unsicherheit, vielleicht auch Unwissenheit, unserem allmächtigen Gott zu vertrauen. Das Steuer zu überlassen, zu wissen, wer Kontrolle hat. Und als versammelte Gemeinde mit dem Glaubensbekenntnis zu antworten. Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen. Lasst eure Herzen auf. Lasst euch zeigen, wer in eurem Lebensschiff am Steuer sitzt. Wie groß dieser Gott tatsächlich ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.